The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 16. September.
I'm going to share with you some tweets right here as we're learning that multiple shots were fired at Trump National Golf Course. The Trump Vance campaign saying that, quote, President Trump is safe.
Das Wochenende endete mit einem Schreck in der Abendstunde. Schüsse in der Nähe von Donald Trump, der gerade auf seiner Anlage in West Palm Beach am Golfspielen war. Der Platz wurde unverzüglich von Sicherheitskräften abgeriegelt. Trump blieb unverletzt. Weitere Infos gab es gestern Abend nicht. Der Präsidentschaftskandidat sei safe, meldet seine Kampagne. Und damit nach Deutschland.
Es empört mich, wenn jemand schwerste Straftaten begeht, der hier bei uns Schutz gesucht hat. Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen.
Der Bundeskanzler will gerne nach Afghanistan abschieben. Aber die Krux des Olaf Scholz besteht darin, dass er das am liebsten tun möchte, ohne in Kontakt mit den Taliban zu treten. Ein Abkommen mit den Taliban würde nämlich eine diplomatische Aufwertung dieser radikalen Islamisten bedeuten. Also fährt Scholz nicht nach Afghanistan, sondern nach Usbekistan, den Nachbarstaat. Und dort sucht der Kanzler heute nach Antworten im fernen Zentralasien. Denn er will ja nicht nur Afghanen abschieben, sondern auch noch Syrer, Kenianer und eben Usbeken. Er sammelt weltweit derzeit Migrationsabkommen, um hier endlich mal innenpolitisch in der Migrationsfrage punkten zu können. Unser Hauptstadtkorrespondent Thorsten Denkler ist im Regierungsflieger von Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser nach Usbekistan mitgereist. Und genau deshalb spreche ich jetzt mit ihm. Einen schönen guten Morgen, Thorsten, nach Usbekistan.
Guten Morgen, Gabor in Berlin.
In der vergangenen Woche waren Menschen aus Kenia beim Kanzler und auch bei der Innenministerin. Da ging es um ein Migrationsabkommen. Jetzt ist der Kanzler mit der Innenministerin in Usbekistan und nachher geht es weiter nach Kasachstan. Sag mal, für 300, habe ich gelesen, für 300 Usbeken, die zurück in ihr Heimatland abgeschoben werden sollen, für 300 Menschen und ihre Rückführung fährt der Kanzler so eine weite Strecke?
Ja, und viel mehr Kenianer waren es ja letztendlich auch nicht. Da geht es um 800 und man fragt sich, ob nicht der Kanzler irgendwie auf Sammeltour wäre, was Migrationsabkommen angeht. Tatsächlich ist die Lage hier so, dass er glaubt, über diese Migrationsabkommen Vertrauen aufbauen zu können in diese zentralasiatischen Staaten, um dann irgendwann mit den Staaten, die hier Landgrenzen haben, nach Afghanistan, vielleicht einen Deal zu machen, dass die helfen, Afghanen zurückzuführen nach Afghanistan.
Denn bislang diese Größenordnung 800 Kenianer, 300 Usbeken macht doch eigentlich noch keinen Sinn, die Kanzlermaschine zu betanken, oder?
Dafür alleine nicht. Es geht natürlich hier auch um Fachkräfte, die nach Deutschland kommen sollen. Ein großer Teil des Migrationsabkommens mit Usbekistan dreht sich darum, also möglichst viele Menschen dieser sehr, sehr jungen Bevölkerung in Usbekistan, denen eine Brücke zu bauen nach Deutschland. Und im Gegenzug hilft dann eben die usbekische Regierung, all die bürokratischen Hürden abzubauen, die es nach wie vor bei der Rückführung auch dieser wenigen Usbeken nach Deutschland gibt.
Und hat das denn jemand vorher analysiert? Ist für ein fachkräfteermangelndes Land wie die Bundesrepublik dort was zu holen in Kenia und jetzt in Usbekistan? Sind da die Menschen, die wir brauchen?
Also was uns gesagt wird, ist, dass es eine große und eine gute Ausbildung gibt von Pflegekräften, von Menschen im medizinischen Personal. Das ist das Hauptziel sozusagen, Menschen aus diesen Bereichen nach Deutschland zu bringen, aber auch Saisonarbeiter. Also dass Deutschland will sich dann öffnen für Kurzzeitvisa für Menschen, die nur saisonal hier arbeiten sollen. Am Ende ist das Hauptziel allerdings, die Landgrenzen zu nutzen, um darüber Afghanen zurückzuschieben nach Afghanistan.
Aber ist das Ganze, Thorsten, was Handfestes oder ist das Symbolpolitik?
Das ist, glaube ich, sozusagen in diesen Regionen ein wichtiges Symbol des Ernstgenommenwerdens. Die Staaten hier wollen sich gerne loslösen, auch vom großen Russland, das ja über ihnen schwebt wie so eine dunkle Wolke. Sie wollen sich unabhängig machen, sind stolz auf ihre Unabhängigkeit und suchen jetzt starke Partner im Westen und empfangen im Grunde den Kanzler hier mit offenen Armen. Da steht am Flughafen eine monströs große Videoleinwand, so groß wie das Empfangsgebäude, mit dem Kanzlerkonterfei drauf. Die haben ihn wirklich empfangen hier wie einen Superstar. Und die hier brauchen das. Und wenn das Vertrauen da ist, dann kann das dort helfen in Fragen der Migration. Aber es kann auch das zweite große Thema hier, was die Rohstoffe angeht, auch da helfen. Es gibt riesige Gasvorkommen, aber noch nicht genug Infrastruktur, um das Gas eben nach Europa zu bringen. Und darüber will man auch verhandeln.
Aber für das leidige Migrationsthema hier in Deutschland, das innenpolitische Thema Nummer eins, hilft diese Art Reise jetzt erstmal nichts, so habe ich verstanden.
Im Moment, außer den 300, die es betrifft, und den 800 Kenianern, hat das keine weitere Auswirkung. Gibt der Kanzler auch offenherzig zu, weil er eben das Ziel hat, dass dann irgendwann vielleicht Afghanen über diesen Weg abgeschoben werden können.
Naja, und da er in der letzten Wahlkampfwoche in Brandenburg nicht erwünscht ist, ist die große Willkommensbegrüßung am Flughafen von Usbekistan vielleicht auch ein kleiner Ersatz dafür.
Das wird ihn sehr, sehr gefreut haben. Vielleicht sogar noch mehr, dass der usbekische Präsident einen halben Kopf kleiner war als er.
Vielen Dank, Thorsten. Wir bleiben dran und sprechen uns morgen früh aus Kasachstan.
Ich danke dir, Gabor.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview spricht der ostdeutsche Bestsellerautor Thomas Brussig über den Populismus in Ostdeutschland, die AfD und was das Ganze mit Donald Trump zu tun hat.
Und ich sehe die AfD auch als hochproblematisch, einfach weil sie eine Verachtung gegenüber dem politischen System mitbringt.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwed analysiert aus New York heraus die bevorstehende Zinssenkung der amerikanischen Notenbank in Washington. Und außerdem feiern wir heute Morgen 40 Jahre Miami Vice. Und dann hören wir noch die allererste Geigenaufführung aus dem Weltraum.
Liebe Freunde, Selbstbestimmung heißt für uns auch in der Bundesrepublik, dass wir Ihre Meinung respektieren. Wir wollen und wir werden niemanden bevormunden. Wir respektieren das, was Sie entscheiden für die Zukunft des Landes.
Mit dieser Rede gewann Helmut Kohl 1989 in Dresden die Herzen der DDR-Bürger. Eine Mitsprache auf Augenhöhe, das wünschten sich die Demonstranten in Ostdeutschland, und der Kanzler aus dem Westen beschwor genau dieses Gefühl. Und damit war der Weg zur Wiedervereinigung auf jeden Fall mal verkürzt. Im Jahr 2024 allerdings bleibt klar, dass irgendwas mit dieser Wiedervereinigung nicht geklappt haben kann. Die Menschen, die Gefühle, auch die politischen Wahlentscheidungen fallen doch sehr, sehr unterschiedlich aus. Die Menschen im Osten ticken, warum auch immer, ein bisschen anders. Das haben jetzt die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen wieder gezeigt. Es gab eine verdammt hohe Zustimmung für die AfD und verdammt wenig Stimmen nur noch für die Kanzlerpartei SPD. Also, was ist das, was da im Osten brodelt, was die Menschen unzufrieden macht, und welche Kränkungen der Wendezeit sind es, die vom Westen oft gar nicht als solche wahrgenommen werden? Das habe ich mit Thomas Brussig besprochen, geborener Ostberliner, Jahrgang 1964. Als Schriftsteller wurde er mit Bestsellern wie Am kürzeren Ende der Sonnenallee oder auch Helden wie wir bekannt, sehr bekannt. Ich habe ihn in Italien erreicht und ein langes Gespräch geführt mit ihm über die Seele des Ostens. Und die Langversion dieses Gesprächs, die gab es für Pioneers schon am Wochenende. Aber einen Auszug hören wir heute am Montagmorgen gemeinsam. Einen schönen guten Morgen, Thomas Brussig.
Guten Morgen.
Wenn Sie mit Ostdeutschen sprechen, was Sie ja tun, und Sie haben sozusagen die literarische Seele dieses Landesteils ja nicht nur erforscht, sondern auch zu Papier gebracht. Was sagen Ihnen die Leute? Was sagt Ihnen Ihr Gefühl? Was ist das tiefer liegende Motiv als das, ich will es denen mal zeigen?
Das hat schon ein bisschen was damit zu tun. Ich kann jetzt gar nicht mal so das eine oder das andere Gespräch jetzt so als prototypisch daherholen. Es hat sich, denke ich mal, überhaupt seit Donald Trump was verändert in der ganzen Gemengelage. Also durch Trump ist einfach das Ekel auch irgendwie wählbar. Also der Hetzer, der der Lügner, der Vergewaltiger, der Straftäter, derjenige, der sich an keine Regeln hält, also auch wirklich an so noble Regeln, dass man einfach vor der Wahl zeigt, was man verdient hat, ja, dass man die Steuererklärung veröffentlicht, dass alle wissen, was Sache ist. Aber der macht das nicht und wird trotzdem gewählt. Und ich glaube, da ist in der, also überall auf der Welt auch gefühlsmäßig hat sich was verändert. Also dass solche Typen als Robin Hoods auftreten können, die sie nicht sind. Das bedeutet was. Und das ist natürlich ein Effekt, von der auch die AfD profitiert. Mit den Positionen der AfD, das ist so eine Sache. Also es ist ein Problem, wenn sich, wie in Deutschland, die Parteien alle in allen Positionen, in allen wichtigen Positionen im Prinzip einig sind. Ja, also alle sind gegen den Verbrenner, alle sind für eine Unterstützung der Ukraine. Also da gibt es natürlich graduelle Abstufungen. Ja, aber wenn sich da alle Parteien einig sind, dann ist es eigentlich kein Wunder, wenn nun eine Partei auftritt, die großen Zulauf erhält, weil sie in vielen dagegen Positionen hat. Und da können sich die Parteien wirklich mal fragen, also warum zum Beispiel die Grünen, wenn ihnen das Klima so wichtig ist, warum können die da nicht sagen, ja, Atomkraft hat vielleicht doch was für sich. Aber so sind weiter alle Parteien gegen die Atomkraft. Die Bevölkerung ist inzwischen wohl, da gibt es inzwischen schon eine Mehrheit wieder für die Atomkraft. Die Parteien sind alle gegen die Atomkraft, nur eine ist dafür. Ja, und in dieser Mechanik, glaube ich, entsteht da was. Das sind sozusagen die Gründe.
Aber das wäre ja dann ein positives Signal aus dieser Wahl tatsächlich, dass hier nicht die Demokratie, wie viele glauben, gerade beendet wird oder in Gefahr gerät, sondern dass hier in einer demokratischen Wahl uns ein Signal geschickt wird. Das Signal, was Sie sagen, seid nicht alle so gleich, gebt mehr Auswahl.
Ja, das Problem, was wir mit dem Erstarken der AfD sehen, und ich sehe die AfD auch als hochproblematisch, einfach weil sie eine Verachtung gegenüber dem politischen System mitbringt, ja, dass sie dass sie Politiker der Parteien verachtet, obwohl die eigenen Politiker, wie wir jetzt bei der Europawahl gesehen haben, ja, also so käuflich wie die von der AfD darf sich keiner in einer anderen Partei erlauben zu sein. Ja, also die sind schon mal gar nicht besser, ja, aber sie bringen einen Ton und wie gesagt eine Verachtung, eine Unkollegialität in den Betrieb, der diesem Betrieb wirklich schadet. Aber es ist sozusagen von der demokratischen Hygiene her nicht gut, dass sozusagen alle in allen wichtigen Positionen einig sind.
Und zu der Frage, wie können wir darauf reagieren, ohne hysterisch zu sein, wie können wir so reagieren, dass vielleicht was Positives daraus wird? Wir wollen uns die Zuversicht nicht auch noch abgewöhnen. Also wie kann man mit dieser Situation umgehen, Herr Brussig, ohne dass wir dem Osten, dem AfD-Wähler und dass wir uns noch mehr polarisieren als ohnehin schon?
Naja, ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir das zu einfach machen und die AfD jetzt immer, also wenn wir mal da sagen, die sind Faschisten und ja, okay, du darfst den Bernd Höcke, ich nenne ihn weiter Bernd Höcke, du darfst ihn einen Faschisten nennen, ich nenne ihn lieber Bernd Höcke und wir machen es uns vielleicht ein bisschen zu einfach. Ich bin jetzt, wie gesagt, bin gerade in Italien, da hieß es auch vor anderthalb Jahren, oh, da kommen vielleicht Faschisten an die Macht, das ist hier nicht Faschismus, was ich erlebe und also man macht es sich oft zu einfach, wenn man denkt, man könnte die Leute da irgendwo reinstecken und dann hat man es. Nee, die AfD ist jetzt so stark, dass sie gern mitregieren möchte. Man lässt sie nicht. Das finde ich insofern gut, weil sie sich einfach mal total daneben benehmen. Mit denen willst du nicht spielen und mit denen willst du schon gar nicht in einer Mannschaft spielen. Insofern ist es vollkommen okay, dass man die jetzt mal noch so lange braten lässt, bis sie wissen, wie man sich im politischen Betrieb benimmt.
Das Gefühl, mit den Ostdeutschen zu sprechen, wie soll der geübte und eingeborene Wessi damit umgehen? Was empfehlen Sie uns, wie damit umzugehen ist? Manche möchten jetzt am liebsten die Mauer wieder haben, sich trennen, die Ostdeutschen beschimpfen. Wie geht man sozusagen im Alltäglichen, auch kulturell, mit dem um, was viele im Westen, muss man so sagen, in den westlichen Metropolen, da wo die Grünen und das rot-grüne Milieu vorherrscht, wird das als Kulturbruch empfunden, was da in Thüringen und in Sachsen passiert ist. Also wie gehen wir damit um? Was ist Ihr Rat?
Ja, also dass da diese von oben herab Stimmung allein durch den Wohlstandsgefälle einfach immer besteht. Aber natürlich können Sie sich denken, wie in der ostdeutschen Provinz über die westdeutschen Städte, ja, und über die Stadtviertel mit Migrationsanteil gesprochen wird. Also die Abscheu gegenüber diesen Milieus, die sich da beobachten und die übereinander reden, die ist wechselseitig, ja. Also da sehe ich jetzt auch nicht, wie sich das bessern kann. Und das gehört weiter dazu. Und ich denke mal, solange es Ostler gibt, die das Gefühl haben, dass sie, indem sie eben diese Paria-Parteien wählen, und da gibt es ja nun mit dem BSW zum Glück auch eine Partei, die auch sozusagen, die von ihren Positionen her aus der Rolle fällt, die aber von dem ganzen Habitus her noch vorzeigbar ist. Also die sind Populisten, aber es sind eben keine, die jetzt, ja, die peinlich sind, so will ich es mal sagen, während die AfD ja auf 2 Meter dreimal peinlich ist. Aber jetzt rede ich schon selber wie so ein Wessi, der die Lage nicht versteht.
Verstehen Sie es denn?
Ein bisschen, also ich glaube, es hat auch was damit zu tun, es gibt diese Phase der 90er Jahre, also diese Deindustrialisierung, also das, was die Nachwendejahre sind, die Baseballschlägerjahre, als im Osten sozusagen alles den Bach runterging. Und viele Ostler die deutsche Einheit auch als eine Zeit der Entwertung, als einer ganz persönlichen Entwertung erlebt haben. Ich glaube, das war eine prägende Zeit. Das war eine Zeit, wo du in die neue Gesellschaft eingeübt wurdest, mit Egoismus, mit Ellenbogen, mit, ja, auch mit einer Auflösung von Solidarität, mit zynischen Argumenten. Also, all das, was du als Ostdeutscher da erfahren hast, um Deutscher zu werden, so will ich es mal sagen. Ich glaube, dass das jetzt subtil auch an die weitergegeben wird. Also hier wird Gelerntes weitergegeben an die, die jetzt zu uns kommen und die jetzt sozusagen selbstlose Hilfe bekommen sollen, denen auf die Beine geholfen wird und über die Straße geholfen wird, dass sie hier eben ein Leben beginnen können. Das wird mit einer Art Argwohn gesehen, so nach dem Motto, uns hat damals auch keiner geholfen. Wir mussten es auch selber schaffen. Diese Lektion von damals, diese Kränkung, die sitzt sicherlich bei vielen noch tief und macht es leicht, dass da so eine Stimmung der Fremdenfeindlichkeit und der Ablehnung aufkommt.
Herr Busig, ich bedanke mich, dass Sie Zeit für uns hatten und mit mir mal aus Italien raus nach Sachsen und nach Thüringen marschiert sind. Vielen Dank und auf bald.
Ja, danke auch. Tschüss, Herr Steinhardt.
Das ganze Gespräch mit Thomas Brussig hören Sie auf thepioneer.de. Guter Journalismus für gutes Geld. Dankeschön fürs Dabeisein.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
So klingt der Jingle von Apokalypse und Filterkaffee. Denn The Pioneer bekommt in dieser Woche Besuch von einem Mitbewerber im Podcast-Markt. Wir wollen nicht immer nur gegeneinander antreten, sondern auch miteinander. Mickey Beisenherz ist ein Tausendsasser, Satiriker, Gagschreiber, ein erfolgreicher Kolumnist und eben Host dieses Podcastes Apokalypse und Filterkaffee. Und ein Freund des Hauses ist er auch. Mickey muss man einfach mögen. Am Mittwochabend kommt er also zu uns an Bord. Ich spreche mit ihm auf der Bühne der Pioneer 2, unserem zweiten Redaktionsschiff auf der Spree. Das macht natürlich nur Sinn, wenn Sie auch dabei sind, sonst wird es uns zu einsam. Wir freuen uns also, wenn Sie mit dabei sind, der Mickey auch.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Micky Beisenherz und ich freue mich sehr, dass ich am Mittwoch mit Gabor Steingart mich auf der Bühne unterhalten kann. Apokalypse meets the Pioneer. Wir reden über Scholz, wir reden über Merz, wir reden über Migration, Trump, Harris, über verspeiste Hunde und Katzen. Also bis Mittwoch. Ich freue mich sehr.
Am Mittwoch um 18 Uhr legen wir ab. Einstieg ist um 17.30 Uhr. Und zwar am Schiffsanleger Haus der Kulturen mit einem Tiergarten. Alle Infos und auch die Tickets, die gibt's auf thepioneer.de unter Events.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da blicken alle ganz gespannt auf die bevorstehende Zinssenkung der amerikanischen Notenbank. Und Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street, die weiß ganz genau, wie die Stimmung unter den Anlegern derzeit ist. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, diese Woche ist es aller Wahrscheinlichkeit endlich soweit. Wir bekommen endlich die lang ersehnte Zinswende und die erste Zinssenkung nach in den letzten Jahren insgesamt 11 Verhöhungen auf eine Spanne von 5,25 bis 5,5%, was ja so hoch ist wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Dass die Zinsen jetzt gesenkt werden, ist so gut wie abgemachte Sache. Immerhin ist die Inflation letzten Monat auch wieder gefallen auf jetzt 2,5% von über 9% noch vor 2 Jahren. Die große Frage ist jetzt nur noch, wie stark werden die Zinsen gesenkt? Nur um einen Viertelprozentpunkt oder direkt um einen halben? Was für einen großen Zinsschritt sprechen würde, ist, dass die Inflation jetzt echt ja gut gefallen ist inzwischen und vor allem aber auch, dass inzwischen der Arbeitsmarkt so stark leidet, dass ein Eingreifen echt nötig sein könnte, um die amerikanische Wirtschaft von einer Rezession zu bewahren. Allerdings könnte eine zu schnelle Senkung die Inflation auch wieder befeuern, was eher für einen Viertelprozentpunkt spricht. Tatsächlich gehen exakt 50% der Marktteilnehmer von einer 25-Basispunkte-Senkung aus und 50% rechnen mit einer 50-Basispunkte-Senkung. Ich persönlich denke, es werden eher die konservativen 25-Prozentpunkte, so wie ich die FED da einschätze. So oder so wird's aber spannend. Von einer kleinen Senkung könnten die Märkte tatsächlich enttäuscht sein, aber das ist ganz davon abhängig, wie auch der weitere Ausblick der Notenbank für das restliche Jahr aussieht.
Alles klar, Anne, verstanden. Abgesehen davon, was können wir in dieser Woche noch von der Börse erwarten? Bitte gib uns einen Ausblick.
Also abgesehen von der FED gibt es noch Daten aus dem Einzelhandel und zur Industrieproduktion. Das wird ganz interessant, um zu sehen, wie es so der Wirtschaft generell geht. Ansonsten steht tatsächlich nicht so viel auf dem Programm. Wir bekommen noch die Quartalszahlen von General Mills und FedEx, aber der Hauptfokus wird definitiv auf der FED liegen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Zauber der Musik zwischen den Sternen noch einmal ganz neue Dimensionen annehmen kann. Jetzt startete die Raumfahrtmission Polaris Dawn von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX. 4 Astronautinnen und Astronauten flogen in einer Kapsel in 1400 Kilometer Höhe in die Umlaufbahn der Erde, darunter auch die SpaceX-Mitarbeiterin Sarah Gillis. Und Sarah Gillis hat sich für ihren Aufenthalt im All was ganz Besonderes ausgedacht.
Welcome aboard the Dragon spacecraft. I'm Sarah Gillis, one of the Polaris Dawn crew members. As we travel around our beautiful planet Earth on this 5-day mission, we wanted to share this special music moment with you. Bringing together global talent, this performance symbolizes unity and hope, highlighting the resilience and potential of children everywhere. Here is Ray's theme by John Williams, brought to you from the stars.
Sarah Gillis spielt auf ihrer Violine Musik, und zwar Musik aus der berühmten Star Wars Trilogie. Und das tat sie eben nicht ganz alleine, sondern gemeinsam mit Musikern und Musikerinnen aus der ganzen Welt, die allerdings unten auf der Erde mit ihr musizierten. Diese Musiker waren aus Uganda, aus Brasilien, aus Schweden, den USA, Haiti und. Und Sarah war oben im All, die anderen unten. Oder wie der Schriftsteller Walter Moers in Die Stadt der träumenden Bücher formuliert: Von den Sternen kommen wir. Zu den Sternen gehen wir, das Leben ist nur eine Reise in die Fremde.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
Es geht gar nicht, dass wir den runden Geburtstag der 80er Jahre Kultserie Miami Vice an uns vorbeiziehen lassen. Vor genau 40 Jahren wurde die erste Folge ausgestrahlt. Es war der 16. September 1884 und da flimmerten die zwei Cops, Sonny und Rico, zum ersten Mal über die Bildschirme. Die beiden Ermittler der Sittenpolizei machten in Miami Jagd. Jagd auf Drogenhändler und auf Waffenschmuggler und es ging niemals ohne die aufheulenden Motoren und die quietschenden Reifen.
Hallo, Mann!
Ja, Nogi? Hier ist Tubbs. Ich muss dir was sagen.
Ich hab dir auch was zu sagen, Mann. Ich hab drei Typen hier, die ins Geschäft kommen wollen.
Die beiden Cops verfolgten Verbrecher, topmodisch gekleidet in pastellfarbenen Anzügen. Und in Miami fährt die Fernsehpolizei schon mal im Ferrari Cabriolet vor und nicht in Berlin im Toyota. Auch die Musik dieser Serie ist legendär. Gleich in der ersten Folge unterlegten die Produzenten eine Szene minutenlang mit Phil Collins In the Air Tonight.
Hallo?
Caroline.
Sonny.
Ich muss etwas wissen. Wie wir vorher zusammen waren. Ich meine nicht jetzt. Ich meine vorher.
Das war doch echt. Oder nicht?
Ja, so war's. Darauf kannst du wetten.
Und wir sagen heute Morgen Happy Birthday, Miami Vice. Ein solcher Klassiker vergeht einfach nicht. Er bleibt für immer jung. Ewige Jugend können wir von The Pioneer nicht versprechen, aber wir können es gemeinsam üben, wie sie Gesundheit und Erfolg miteinander verbinden. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen zu unserem Bootcamp Longevity, gesund und leistungsfähig bis ins hohe Alter, mit tollen Experten. Der Link zu den Tickets und alle Infos, die Sie brauchen, finden Sie in den Shownotes dieses Podcastes. Und dann, ja, dann bleiben wir alle gemeinsam forever young. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.